Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Es geht darum, dass unser Auftrag erstmal ganz klar ist, hier in Mainz Menschen zu unterhalten, Menschen zu begeistern, um das Gefühl zu vermitteln, dass wir genau wissen, dass wir es für die Menschen machen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Die Menschen begeistern, ja, das war das hehre Ziel von Sandro Schwarz, als er antrat beim ersten FSV Mainz 05 als Cheftrainer. Wir wollen mal abklopfen, wie hat das an diesem Spieltag geklappt. Und damit hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Sack-Bost, ich bin der G-Netzer bei Twitter und Moderator dieses ja eigentlich Spieltagsrückblicks. Das heißt, wir blicken in diesem Podcast auf alle Spiele des letzten Spieltags zurück. Hier in dieser besonderen Folge wollen wir aber nur den Teil von Mainz 05 präsentieren. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr ja gerne danach noch auf rasenfunk.de die komplette Sendung anhören. Das soll aber genug der Vorrede sein. Jetzt hören wir mal rein, was hatten wir zum Spiel von Mainz 05 zu sagen. Und bitte. Lasst uns über die Mannschaft sprechen, die rausgefallen ist aus den Europa-League-Rennen, nämlich die TSG aus Hoffenheim und diejenige Mannschaft, die es geschafft hat, das zu erreichen, ohne dass man selbst irgendwie davon profitiert hätte, außer in eigenen guten Endorphinen, nämlich Mainz 05 mit einem 4:2. Es gibt eine einzige Geschichte, die in diesem Spiel noch hätte passieren müssen, damit es ein wirklich perfekter Nachmittag gewesen wäre. Und das war dieser Hackenschuss von Nico Bungert, der nach dem Spiel seine Karriere beendet hat. Wenn der in der 90. Minute auf diese Art und Weise das 3:2 gemacht hätte, dann wäre es fast schon too much gewesen. So waren es dann eben Boetius und Mateta, die dann das Spiel fast im Alleingang von 0:2 auf 4:2 gedreht haben. Aber das ist das Einzige, was an diesem Spiel, wo mit Klaus Haffner der Stadionsprecher verabschiedet wurde bei Mainz 05 und mit Nico Bungert, eine Vereinslegende, was nicht optimal gelaufen ist für Mainz 05. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt Hoffenheim, die es mal wieder geschafft haben, Chris, einen 2:0 Vorsprung zu verspielen und jetzt tatsächlich in der Realität aufwachen, die heißt, nächste Saison kein internationales Geschäft und das, obwohl man 70 Tore erzielt hat in 34 Spielen, aber halt auch 52 kassiert. Was fehlt denn da bei der TSG? Die Chancenverwertung, was ja in dieser Partie nicht.
Ja, normalerweise müsste man ja sogar noch die Chancenverwertung sagen. Das ist ja das Abstruse. Und das zeigt eigentlich auch, und ich glaube, ich zitiere Tobi Escher, der sagt, Hoffenheim ist vielleicht das attraktivste oder zweitattraktivste Team der gesamten Bundesliga, aber es ist gleichzeitig halt auch das Dümmste. Und das ist nicht eine wunderschöne Phrase, weil das wirklich sehr, sehr schön beschreibt. Ich glaube, das Hauptproblem ist wirklich die Defensive und da würde ich sogar gar nicht sagen, das Konstrukt, wie Nagelsmann verteidigt, ja, er lässt sehr offensiv spielen. Ja, hin und wieder gab es vielleicht auch das taktische Spiel, wo er auch ein bisschen zu überdreht hat, zu viel wollte vielleicht und dann zu offen stand. Ich erinnere mich irgendwie auch an das Hinspiel, was ja auch genauso abstrus war. Ich glaube, ich war ein 1:1, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, da war ja auch Hoffenheim drückend überlegen und konnte das Spiel nicht gewinnen. Mhm. Und ganz ähnlich war es ja im Endeffekt jetzt auch hier. Und was dann die besondere Rolle dabei spielt, sind im Endeffekt diese individuellen Fehler, die sie einfach in Abwehr machen. Dass zum Beispiel ein Vogt einfach nicht mehr so stabil ist, wie er vielleicht vor ein oder vielleicht anderthalb Jahren war. Dass dann auch hin und wieder vielleicht auch noch die personellen Wechsel dann irgendwie so eine Rolle gespielt haben. Dass da vom Kader her einfach so die ein oder andere Baustelle war, die dazu geführt hat, dass dann Nagelsmann, der sehr häufig mit Dreierkette spielen wollte, vielleicht nicht das nötige Material hatte, einfach wirklich drei Innenverteidiger, die das auch perfekt ausführen können, einfach auf den Platz stellen konnte. Und das war in der Partie im Endeffekt auch wieder zu sehen. Du führst 2:0, holst dir irgendwie eine total sinnlose gelb-rote Karte ab vom Baumgartner. Und dann bricht im Endeffekt das ganze Kartenhaus halt in sich zusammen, weil vielleicht dann auch Nagelsmann noch zu unerfahren ist, dann einfach zu sagen, in der Halbzeitpause, wir spielen jetzt und parken jetzt hier den Bus. Sondern ich hatte eher das Gefühl, dass Hoffenheim ja noch weiterspielen wollte und irgendwie noch auf das 3:0 gehen wollte. Das war das, was ich dann vielleicht von dem taktischen Aspekt nicht verstanden habe. Also es sind wirklich diese zwei Komponenten. Einerseits diese Aussetzer wie beim 4:2 von Mateta, vielleicht auch noch den Elfmeter plus die gelb-rote Karte. Es sind aber andererseits natürlich dann auch taktische Aspekte, wo es hin und wieder dann auch so ein bisschen hakt bei Nagelsmann.
Und auf der anderen Seite, Nele, ja auch einfach ein Mainz 05, was obwohl es eben nicht mehr um mehr ging, als jetzt nur dieses Spiel zu gewinnen, alles nach vorne geworfen hat, auch beim Stand von 0-2 nicht gesagt hat, naja gut, meinetwegen, ist ja egal, sondern im Grunde, so wie man es jetzt über weite Teile der Rückrunde unter Sandro Schwarz gesehen hat, einfach am Spiel sich beteiligen möchte und dann eben auch mit einem Boetius, der da kaum zu fassen war für Hoffenheim, mit einem sehr, sehr guten Mateta, der einfach sehr, sehr viele Abschlüsse sich genommen hat, auch sehr, sehr viel kreiert hat.
Also ich muss ehrlich sagen, ich bin in dieser Saison noch ein bisschen mehr Fan vom FSV Mainz 05 geworden. Auch weil, wen du vergessen hast bei deiner Aufzählung der Abschiede, René Adler.
Ja, richtig, stimmt.
Eine große Rolle gespielt, also tatsächlich noch eine große Rolle gespielt hat, der leider wirklich jetzt verletzungsbedingt aufhört. Was ich echt wirklich schade finde, weil René Adler ist einer meiner absoluten Lieblingstorhüter und das auch schon seit 2009 schon. Mainz macht mir einfach Spaß in der Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Das habe ich vor der Saison so ein bisschen kritisch gesehen, weil viele junge Spieler aus Frankreich und viel, wo man nicht so wirklich, was man wirklich nicht einschätzen konnte. Jetzt muss ich ehrlich sagen, Sandro Schwarz hat das unfassbar gut gemacht und mit 43 Punkten solide die Klasse gehalten, muss man halt einfach mal sagen.
Absolut. Im Gegensatz,
also wirklich, auch was man nicht unbedingt vor der Saison hätte so sagen können. Also das hat mich sehr beeindruckt. Was ich bei Mainz wirklich, also das muss man wirklich auch, das müssen eigentlich alle Frankfurter, auch wenn es da so eine kleine Rivalität gibt, muss man ja schon sagen, eigentlich müssten alle Frankfurter eine Kiste Apple Wall nach Mainz schicken, weil nur durch diesen Kampfgeist sind die Frankfurter wieder in der Euroleague-Quali. Und das muss man Mainz sehr hoch anrechnen, dass sie dort nicht aufgehört haben zu spielen, obwohl es schon 0-2 stand. Und das hat die Mainzer durch diese, also ich glaube, das hat sich in dieser kompletten Saison so durchgespielt, dass Mainz eben ein Team ist, was irgendwie so in der Mitte mitschwimmt, aber auch Ausrufezeichen setzt. Und davon nicht wenige. Also ich ich hatte eben noch mal nach den letzten 10 Spielen geguckt. Da waren von Mainz, da waren Niederlagen, da war auch ein 6-0 gegen die Bayern dabei, am 28. Spieltag in München. Die Bayern haben ganz schön oft 6-0 gewonnen, habe ich das Gefühl, dieses Saison.
Wir sagen doch, Kovac muss weg, haben wir doch schon
alles. Ja, Kovac muss weg, genau. Da waren aber auch, wo man eigentlich den Frankfurtern das Europa-League-Geschäft hätte fast verhagelt hat, das 0-2 der Auswärtssieg in Frankfurt dabei. Also Mainz irgendwie sehr ambivalent. Ich bin sehr, sehr großer Fan jetzt und freue mich schon auf das, was jetzt noch kommt.
Ja, Mainz hat halt diese interessante Statik im Spiel, sowohl von der Art der Spieler her, also du hast eben ganz junges Talent mit Kunde, mit Boetius, mit Niakate, du hast aber auch erfahrenere Leute, also in dem Spiel war es jetzt Nico Bungert, weil Hack verletzt, Bell hat zum Teil noch eine Rolle spielen dürfen in dieser Saison, Brosinski dann ganz wichtig auf dem Flügel, Chabamin würde ich jetzt auch schon zu den Erfahrenen dann mit dazuzählen, auch wenn das vom Alter her noch gar nicht unbedingt ist, und Danny Latzer natürlich, und dann aber auch von der Spielweise her. Also, dass du eben immer diesen Gang nach vorne hast. Mainz 05 sucht sein Heil immer in der Offensive, liegt auch deshalb ist die Defensive manchmal entblößt, aber es passt besser zu dem, was Mainz 05 immer dargestellt hat in der Bundesliga, als eben die Rückrunde in der letzten Saison, wo man dann irgendwann nur noch langen Hafer gespielt hat, weil man die Fehler im Spielaufbau vermeiden wollte. Diese Saison wieder viel mutiger und dieses Mittelfeld mit der Raute, und das ist mir jetzt auch gar nicht so, meine ich jetzt auch gar nicht so taktisch, aber von der Art und Weise her, wie Mainz 05 sein Mittelfeldspiel aufzieht, das ist der Schlüssel gewesen in dieser Saison. Das hatte physische Präsenz, das hatte Tempo, also hat man auch in der Partie gesehen, Kunde erobert sich den Ball und zack, ein Wimpernschlag später ist er am gegnerischen Strafraum und legt, ich glaube, auf Uca und dann entsteht eine gefährliche Situation heraus. Und das können alle in diesem Mittelfeld. Also egal, ob dann Boetius, der dich auf einem Bierdeckel austribbeln kann und dann noch den schönen Steckpass spielt, der hat eine ganz tolle Rückrunde gespielt. Chabamin, der auch diese Physis drin hat, und Chabamin ist auch derjenige von denen, der noch am ehesten die langen Bälle schicken kann. Also ein ganz tolles Mittelfeld, noch ergänzt dann um Aaron und Brosinski oder wer auch immer dann auf den Flügeln gespielt hat. Donati durfte ja auch noch ein paar Partien machen, die ja auch relativ häufig früh rausrücken und deswegen das Mittelfeld noch an der Stelle verstärken und anspielbar sind. Das war der Schlüssel und das ist interessant, dass man das bei mehreren Mannschaften in dieser Saison sieht. Werde ich dann im Rasenfunk Royal Taktiksegment mit Tobi Escher noch drüber sprechen. Meiner Meinung nach haben manche Mannschaften das hinbekommen, was Pep Guardiola immer sagt, nämlich dominiere das Mittelfeld und dann passiert hier relativ wenig auf lange Sicht hingesehen. Und das haben ein paar Mannschaften hingekriegt in dieser Saison und überraschenderweise gehört da auch Mainz 05 dazu. Max, Ende.
Ja, weil die, wenn man mal so ein bisschen die Saison noch Revue passieren lässt, ohne jetzt da ins Detail reinzugehen, aber die Transfers haben halt auch funktioniert. Die haben im Endeffekt, du hast ja alle die Spiele, die du jetzt gerade genannt hast, die Hälfte oder drei Viertel von dem sind ja erst neu zur Saison dazu gekommen. Und wenn man mal schaut auf der Abgangsseite, Diallo, Muto, Serda, das waren ja alles wichtige Schlüsselspieler, die Mainz verloren hat. Und das war, glaube ich, auch viele, warum das bei Mainz ja auch so ein Fragezeichen gemacht haben. Und die Spieler, die geholt wurden, die sind irgendwie vom Metz gekommen, also zweite französische Liga. Teilweise irgendwie aus der Ehrendivisie von Feyenoord und irgendwie von der Ersatzbank von Atletico Madrid, von dort halbe zweite Mannschaft. Also da ist im Scouting sehr, sehr viel richtig gemacht worden. Und Schwarz hat die Spieler im Endeffekt, wie du es jetzt glaube ich, sehr detailreich beschrieben hast, eben auch richtig einstellen können.
Wer ist da der Kaderplaner? Ich frage für einen Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet.
Ruven Schröder, aber ihr habt euch doch jetzt mit Michael Reschke schon verstärkt.
Ja, ich weiß. Nee.
Da kommen wir noch zu, aber wir heben
der,
uns das.
Der hat sie alle im Telefonbuch.
Der hat sie alle im Telefonbuch. Ja, also Mainz 05, man hat vielleicht auch gemerkt, ich habe einen kleinen Crush auf die sportliche Entwicklung von Mainz 05, sind jetzt auf Tabellenplatz 12 rausgekommen. Das entspricht auch genau der Prognose von Lene und mir von vor der Saison. Chris hatte sie auf 14 und die Hörerinnen und Hörer, das fand ich damals schon interessant, hatten Mainz 05 noch auf Tabellenplatz 15. Das waren damals, ich weiß gerade gar nicht mehr, ich glaube, wir hatten rund 400 Tabellentipps von Hörerinnen und Hörern, die dann so eine Durchschnittstabelle ergeben haben. Das heißt, die breite Masse hat Mainz 05 wesentlich näher am Abstieg gesehen als wir und als es jetzt dann auch tatsächlich gekommen ist, das spricht ja auch nochmal dafür, was sich bei Mainz 05 verändert hat. Bei Hoffenheim ein bisschen ein anderes Bild. Ich hatte sie auf Tabellenplatz 7. Ich nenne mich immer zuerst, Entschuldigung, das ist nur, weil ich die linke Spalte bin und ich von links nach rechts gehe. Ich merke gerade, das wird total unhöflich. Ich muss jetzt immer von rechts anfangen. Also, die Hörerinnen und Hörer hatten sie auf 6, Chris hatte sie auf 5, genauso wie Nele, ich dann auf 7. Es ist jetzt Tabellenplatz 9 geworden, weil man sogar noch dann von Werder Bremen kassiert wurde. Am Ende hat man es in einigen Spielen vergeben. Da war sicherlich auch dieses 1:4 zu Hause gegen Wolfsburg nicht besonders förderlich. Von einer Mannschaft, die überraschend deutlich wenig mit dem Abstieg zu tun hat, kommen wir zu einer anderen Mannschaft, bei der das ganz ähnlich ist, und zwar zu Fortuna Düsseldorf. Ein kleiner Cut und so endet sie unsere Besprechung des Mainz 05 Spiels vom vergangenen Spieltag. Ihr findet die komplette Spieltagsrückschau auf rasenfunk.de. Ihr findet dort auch viele andere Folgen zu zeitlosen Themen wie Doping im Fußball, aber auch den Blick auf internationale Top-Ligen. Ich bin der Genetzer bei Twitter. Freue mich wieder von euch zu hören. Hört mal beim Rasenfunk rein und ansonsten hören wir uns hier wieder nach dem nächsten Spieltag und dem nächsten Spiel der 05er. Bis dahin macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.